Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T1D on Air, dem Typ 1 Diabetes Podcast von Sanofi für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema die Ketoazidose in der pädiatrischen Diabetologie. Erkennen, verstehen, verhindern. Wir sprechen also heute über diabetische Ketoazidose, kurz DKA genannt. Diese akute Entgleisung des Zuckerstoffwechsels entsteht infolge starken Insulinmangels und ist daher häufig eine schwerwiegende Komplikation des Typ 1 Diabetes, welche intensivmedizinischer Behandlung bedarf. Was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über die Erkennung, Behandlung und Prävention der diabetischen Ketoazidose wissen sollten und warum das Wissen über die DKA insbesondere in der Kinder- und Jugendmedizin so wichtig ist, das besprechen heute Frau Dr. Johanna Weeks und Herr Professor Clemens Kamrath von der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums in Freiburg. Frau Dr. Weeks ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Diabetologin der DDG und als Kinderendokrinologin und Diabetologin im Freiburger Team tätig. Herr Professor Kamrath ist ebenfalls Kinderendokrinologe und Diabetologe und leitet als Oberarzt die Sektion der pädiatrischen Endokrinologie und Diabetologie der Uniklinik. Zusammen verfügen die beiden also über reichlich Erfahrung in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes und sind, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, daher leider auch DKA-Experten der Pädiatrie. Denn die diabetische Ketoazidose ist ja so ein bisschen das Schreckgespenst der Kinderdiabetologie. Umso mehr freut es uns natürlich, von Ihnen heute mehr rund um dieses wichtige Thema zu erfahren. Mein Name ist Henrik Pann, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen bei T1D on Air, liebe Frau Weeks und lieber Herr Kamrath.
Hi Johanna, wie war denn dein Dienst am Wochenende?
Hey Clemens, ja, wir hatten ein 9-jähriges Mädchen mit einer schweren Ketoazidose. Der pH lag bei 6,9.
Oh, das ist heftig. War das eine Diabetes-Manifestation?
Ja, genau, die Manifestation eines Typ-1-Diabetes. Die Eltern haben dann auch berichtet, dass sie seit etwa 2 Wochen viel getrunken hat und auch viel aufs Klo gegangen ist. Also die klassische Polyurie und Polydipsie. Und in den letzten Tagen hat sie dann zusätzlich noch erbrochen und war zunehmend schläfrig, weswegen sie dann zu uns in die Klinik gekommen sind.
Und wie war sie bei der Aufnahme vom AZ her?
Echt somnolent, also GCS lag bei 12, sie hat auf Ansprache zwar noch reagiert, aber sehr verzögert. Der Kreislauf war noch ganz stabil, aber sie war wirklich sehr dehydriert, hatte trockene Schleimhäute, stehende Hautfalten.
Und wie hoch war der Blutzucker?
Der war 600 und die Ketone im Blut waren auch deutlich erhöht. Und in der BGA hat man die Azidose gesehen und das Bicarbonat war bei 6 und der Basic-Stress bei minus 30. Also wirklich eine echt schwere Ketoazidose.
Oh Mann, das war echt heftig. Und habt ihr sie dann gleich auf die Intensivstation verlegt?
Genau, also nach der Erstversorgung im Notfallzentrum, dort hat sie Volumen bekommen über 20 Minuten und dann im Anschluss ist sie auf die Intensivstation gegangen. Da wurde dann mit einem Insulinperfusor begonnen mit 0,1 Einheiten pro Kilo pro Stunde.
Okay, und gab es dann im Verlauf Probleme mit dem Kalium?
Am Anfang war das Kalium bei 4,5, also normal, aber natürlich trügerisch wegen der Azidose. Und wir haben bei Start der Insulintherapie direkt mit der Kaliumsubstitution begonnen, um einen Abfall zu vermeiden, also mit 40 Millimol pro Liter Infusion.
Okay, und gab es sonst Probleme im Verlauf?
Ja, also tatsächlich, sie wurde in der Nacht dann neurologisch auffällig, hat sich eingenässt und der GCS war dann 10 und sie war auch schwer erweckbar.
Oh je, war das ein Hirnödem?
Tatsächlich hat sie wirklich auch die Kriterien erfüllt und wir haben auf Verdacht dann Mannitol gegeben und dann im Anschluss in der Nacht noch ein MRT gefahren, was dann aber unauffällig war.
Oh, zum Glück. Aber das habt ihr sehr gut gemacht, ne? Erst Mannitol geben bei klinischem Verdacht vor der Bildgebung.
Genau, aber was wir tatsächlich dann im Labor gesehen haben, war, dass das Phosphat super niedrig war.
Ach krass, wie niedrig war das denn?
Der Phosphatspiegel lag bei 0,15 Millimol pro Liter.
Oh, das ist aber wirklich sehr niedrig. Und wie habt ihr das dann substituiert?
Genau, also wir haben die Hälfte des Kaliumchlorids gegen Kaliumphosphat ausgetauscht.
Und wie geht es ihr jetzt?
Deutlich besser. Also sie war schon wach und orientiert, hat jetzt auch gefrühstückt. Sie darf dann im Verlauf des Tages auf die Normalstation übernommen werden und wir starten dann so langsam mit den Diabetes-Schulungen.
Oh, super. Also gut, dass das letztendlich dann doch so gut gelaufen ist. Also die Ketoazidose bei Diabetes-Manifestation ist leider echt noch ein Thema.
Genau. Und vor allem waren die Eltern einfach so überrascht. Sie hatten einfach gar keinen Bezug und haben die Symptome nicht als Symptome wahrgenommen. Sie haben vor allem bemerkt, dass das Mädchen keinen Appetit hatte. Und das Mädchen hatte gesagt, dass ihr Mund so brennt, weswegen die Eltern dann mit ihr zum Kinderarzt sind. Dort wurde sogar Blut abgenommen am Vortag. Und die Blutwerte waren aber unauffällig und ein Blutzucker wurde eben nicht mitbestimmt.
Zu den typischen Symptomen gehört ja auch das viele Trinken. Es war natürlich jetzt gerade im Sommer auch so heiß die letzten Tage, da fällt das viele Trinken vielleicht gar nicht so auf. Ich erinnere mich auch an einen Fall, da war die ganze Familie erkältet und der kleine Junge kam dann in unsere Klinik mit einer Tachypnoe und er war auch richtig apathisch und die Sauerstoffsättigung lag dabei aber bei 100%. Und dann ging es ihm im Verlauf recht schnell schlecht.
Boah, das war eine Ketoazidose mit Kussmaulatmung, oder?
Genau, leider ist das initial weder den behandelnden Ärzten noch der Familie aufgefallen. Und hinzu kam, dass das Kind auch noch einen positiven Influenza-A-Schnelltest hatte und das hat dann alle auf die falsche Fährte geleitet. Erst als der Junge dann kurz darauf kreislaufinstabil wurde, da hat man die Ketoazidose richtig diagnostiziert. Diese Schwierigkeit liegt vor allem an dem jungen Alter. Der Junge war erst 2 Jahre alt und bei jungen Kindern sind die Symptome der Ketoazidose oft schwer zu erkennen und die Stoffwechsellage ist bei kleinen Kindern besonders labil. Er wurde dann auch auf der Intensivstation versorgt mit Insulinperfusor, Volumengabe und Kaliumgabe. Im weiteren Verlauf haben wir ihn dann auf eine Insulinpumpe umgestellt, die AID-fähig ist, das heißt mit einer automatisierten Insulindosierung oder einem Closed-Loop-System.
Ja, wirklich super und echt erfreulich, dass der Verlauf dann doch noch so gut ist.
Ja, aber die Ketoazidose ist schon wirklich eine ernste Komplikation beim Diabetes. Aber wenn man strukturiert vorgeht, klare Standards in der Klinik und SOPs hat, dann ist es meist doch ganz gut beherrschbar.
Erzähl mal, was können wir den jungen Kollegen mit auf den Weg geben? Wie definiert man die DKA? Gibt es da was Neues?
Also für die Diagnose müssen drei Dinge zusammenkommen. Erstens die Hyperglykämie, das heißt, der Blutzucker muss über 200 Milligramm pro Deziliter liegen. Zweitens die Azidose, und zwar entweder bei einem venösen pH unter 7,3 oder, und das ist neu, übers Serumbicarbonat, wenn der Serumbicarbonatspiegel unter 18 Millimol pro Liter liegt.
Stimmt. Und drittens eine Ketonämie von mindestens 3 Millimol pro Liter oder deutlich positive Ketone im Urin. Das weist dann den Insulinmangel auf.
Okay, und die Anzeichen, du sagtest ja, die können trügerisch sein.
Ja, am Anfang ist es oft ausgeprägter Durst und die Kinder müssen vielleicht häufig auf Toilette. Kleinere Kinder nässen zum Beispiel auch wieder ein. Dann haben sie Gewicht abgenommen und man denkt einfach nicht sofort an Diabetes. Später kommen dann noch Bauchschmerzen, Erbrechen und die typische tiefe, schnelle Atmung, die Kussmaulatmung hinzu. Und im schlimmsten Fall dann Verwirrtheit, Koma. Eigentlich sollte jedes Kind bei Verdacht auf Diabetes in die Klinik kommen.
Verstehe. Und bei den Ursachen, also man denkt ja oft an die Diabetes-Manifestation.
Ja, stimmt. Aber gerade Kinder, die schon an Diabetes erkrankt sind, können auch häufig eine Ketoazidose haben.
Richtig. Oft sind es dann technische Probleme, zum Beispiel der Katheter sitzt nicht richtig oder ist disloziert. Oder auch Infekte, wenn dann plötzlich der Insulinbedarf bei den Kindern steigt. Und ganz wichtig finde ich ist, bis zum Beweis des Gegenteils ist bei Bauchschmerzen, bei Erbrechen oder bei schneller Atmung bei Kindern mit schon bestehendem Diabetes immer zuerst an eine Ketoazidose zu denken. Oft wird nämlich fälschlicherweise eine Gastroenteritis vermutet oder diagnostiziert, aber bei Erbrechen ohne zusätzlichen Durchfall oder Fieber muss man immer erstmal an die Ketoazidose denken.
Ja, das ist besonders bei den kleinen Kindern immer schwierig. Die essen meistens auch weniger, wenn sie krank sind und haben dann zusätzlich Hungerketone. Wie kann man das denn unterscheiden?
Letztendlich über die Höhe vom Blutzucker und der Ketone, ne, das ist richtungsweisend. Wenn also der Blutzucker eher normal tief ist mit nur leicht erhöhten Ketonen, dann ist es oft der Energiemangel. Aber bei hohen Werten von Blutzucker und Ketonen, ne, dann spricht das schon für den Insulinmangel. Und wie du schon sagtest, meistens brauchen die Kinder sowohl mehr Energie als auch mehr Insulin in dieser Situation.
Ja, guter Punkt. Und wie gibt man dann die Behandlung an? Was sind denn die Kernziele?
Insbesondere brauchen wir 4 Dinge, ne? Die Dehydratation muss korrigiert werden. Das ist oft am Anfang erstmal für die Notfalltherapie das Wichtigste. Die Kinder sind oft stark dehydriert, manchmal auch mit dem Kreislauf eingeschränkt. Dann müssen Azidose und Ketose gestoppt werden. Ne? Das machen wir über die Insulinzufuhr und dabei auch die Normalisierung des Blutzuckers. Ne? Und ganz wichtig ist, dass wir auf die Komplikationen achten, also auf die Elektrolyte und vor allem das Hirnödem im Auge haben und letztendlich auch den Auslöser der Ketoazidose behandeln.
Ja, Flüssigkeit ist immer noch so ein großes Thema. Davor hatte man früher echt immer so viel Angst.
Ja, wegen der Hirnödemsorge, stimmt's?
Genau, aber die neuen Studien zeigen eigentlich, dass eine frühe, zügige Gabe von isotoner Flüssigkeit das Risiko gar nicht erhöht.
Ah, da hat sich wirklich was getan. Das ist spannend. Deswegen empfehlen wir jetzt bei Kindern mit Ketoazidose erstmal einen initialen Flüssigkeitsbolus, also so 10 bis 20 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, relativ schnell, so in den ersten 20 bis 30 Minuten oder auch über die erste Stunde, je nach Zustand und Dehydratationsgrad. Und erst danach wird das restliche Flüssigkeitsdefizit langsamer ausgeglichen, so über 36 bis 48 Stunden etwa, plus der normale Erhaltungsbedarf.
Okay, super.
Und wir nehmen dafür isotone Vollelektrolytlösungen, aber prinzipiell kann man auch halbisotone Lösungen verwenden, denn jetzt kommt es in den großen Studien, wurde gezeigt, dass Variation bei Menge oder Konzentration, solange sich das in dem empfohlenen Rahmen bewegt, das Risiko für ein klinisch schweres Hirnödem nicht signifikant erhöht.
Das ist ja wirklich beruhigend dann für die Praxis.
Das stimmt und ich finde, das nimmt auch für die Dienstärzte, die die Ketoazidose behandeln, so ein bisschen den Druck raus.
Kochsalzlösung würde ja auch gehen, aber durch den Chloridüberschuss kann es dann zur hyperchloremischen Azidose kommen. Deswegen präferieren wir tatsächlich balancierte Vollelektrolytlösungen.
Okay, also Flüssigkeit haben wir besprochen und wann kommt das Insulin?
Nach der ersten Stunde wird dann gestartet. Man sollte aber immer Rücksicht auf den Kaliumspiegel nehmen. Der muss dann über 3 Millimol pro Liter liegen. Ansonsten ist die Insulindosis mit 0,05 bis 0,1 Einheiten pro Kilogramm pro Stunde anzusetzen, wobei wir die niedrige Dosis eher für die kleinen Kinder nehmen unter 6 Jahren oder auch wenn die Azidose nicht ganz so ausgeprägt ist.
Okay, und wenn der Blutzucker dann unter 250 bis 300 Milligramm pro Deziliter sinkt, dann sollte man im Verlauf Glucose dazugeben, ne, damit der nicht zu tief fällt, während die Azidose noch nicht ausreichend behandelt wurde.
Genau, ansonsten würde man eine Hypoglykämie riskieren oder müsste die Insulinzufuhr reduzieren, obwohl die Azidose und die Ketonämie vielleicht noch gar nicht aufgelöst sind.
Genau, und das wollen wir nicht. Wir wollen in der Azidose natürlich weiterhin viel Insulin geben. Und mit dem Kalium, das ist ja auch so ein heikles Thema.
Ja, ist wirklich kritisch, das muss man betonen. Die Kinder haben eigentlich fast immer einen Kaliummangel im Gesamtkörper, auch wenn der Wert im Blut am Anfang vielleicht noch normal oder sogar hoch ist. Das täuscht einfach.
Stimmt, die Kaliumwerte können normal oder hoch sein, aber im Körper fehlt trotzdem Kalium. Das täuscht durch die Azidose. Das muss man also früh ausgleichen und ersetzen.
Und wie viel sollten wir denn da geben?
Naja, der Bedarf an Kalium bei der Ketoazidose liegt so zwischen 4 bis 6 Millimol pro Kilo Körpergewicht und Tag. Und wir beginnen in der Regel mit einer Infusionslösung, der 40 Millimol Kalium pro Liter zugesetzt sind.
Außer natürlich bei Nierenversagen oder wenn das Kalium im Serum wirklich sehr hoch ist, über 6. Besondere Vorsicht gilt auch, wenn das Kalium unter 3 Millimol pro Liter liegt. Dann sollte man sogar mit der Insulingabe warten und erst Kalium substituieren.
Oh, weil es sonst unter Insulingabe noch niedriger wird.
Genau. Und die größte Sorge bleibt aber immer noch das Hirnödem. Worauf muss man denn da achten? Was sind Warnzeichen?
Ja, das Hirnödem ist wirklich die gefürchtetste Komplikation. Also Warnzeichen können Kopfschmerzen oder Erbrechen sein, die vor allem dann nach Therapiebeginn neu auftreten oder darunter schlimmer werden. Aber auch ein verlangsamter Herzschlag, der nicht zur Situation passt, also zum Beispiel nicht durch Schlaf oder durch die bessere Hydrierung erklärbar ist. Oder eben neurologische Veränderungen. Ne? Das Kind wird plötzlich reizbar oder eben apathisch oder lethargisch.
Ja, und in unserem Fall war das auch das inadäquate Einnässen, was für ein 9-jähriges Mädchen wirklich auffällig war. Und gibt es denn Risikofaktoren, die einen besonders wachsam machen sollten?
Ja, die gibt es. Junges Alter zum Beispiel, also Kinder unter 5 Jahren haben ein erhöhtes Hirnödemrisiko oder auch eine sehr schwere Azidose. Also pH unter 7,1 zum Beispiel oder niedriger PCO2 bei Aufnahme, ne? Auch ein hoher Harnstoffwert initial. Das sind Risikofaktoren für ein Hirnödem. Und wenn die da sind, dann sollte klar sein, wo das Mannitol ist und auch wie man das dosiert.
Okay, wirklich wichtig zu wissen, auch so für die Dienstärzte, auf welche Kinder man besonders Acht geben sollte. Und sag mal, wie sieht's mit Bicarbonatgabe aus? Das hat man ja früher auch gemacht.
Ne, die Leitlinien raten ganz klar von der Bicarbonatgabe ab. Also Bicarbonat wird nicht empfohlen und gilt sogar als Risikofaktor für ein schlechteres neurologisches Outcome und potenziell auch für das Hirnödem.
Und was könnte man denn präventiv tun, um eine DKA zu verhindern, also wenn der Diabetes vielleicht schon bekannt ist?
Also bei bekannten Diabetes, ne, dann sind es oft ausgelassene Insulindosierungen oder eben technische Probleme, ne, bei Pumpen oder Kathetern. Das heißt, das Wichtigste ist hier die Schulung, ne, die ist das A und O. Immer wieder regelmäßige Kontrollen von Pumpenfunktionen, ne, Blutzucker- und Ketonmessung und ganz wichtig, gerade bei Jugendlichen auch die psychosoziale Unterstützung.
Und wie häufig ist denn die DKA bei der Manifestation in Deutschland überhaupt?
Etwa jedes fünfte Kind, also etwa 20%, haben bei Diagnose des Typ-1-Diabetes schon eine Ketoazidose. Und ich finde, das ist schon eine hohe Zahl. Und vor allem ist diese Rate der Ketoazidose über die letzten Jahre nicht gesunken, sogar zuletzt angestiegen, vor allem während der Corona-Pandemie.
Ja, stimmt, das war wirklich auffällig. Von 22% vor 2020 auf 33% während der Pandemie in Deutschland.
Ja, krass, das ist ein relativer Anstieg um 50% der Ketoazidose. Ja, man nimmt an, dass viele vielleicht aus Angst oder wegen der Umstände der Pandemie Arztbesuche aufgeschoben haben, aber ich finde, das Ganze zeigt, wie fragil das Ganze ist.
Ja, wirklich. Und wer ist denn da besonders gefährdet?
Also ganz klar die jüngeren Kinder, vor allem die Kinder unter 3 Jahren, die haben das höchste Ketoazidose-Risiko.
Oh, okay. Und warum ausgerechnet die?
Naja, die Symptome wie Bauchschmerzen oder Erbrechen sind halt sehr, sehr unspezifisch und in dieser Altersgruppe auch sehr häufig, ne? Die werden dann schnell als Magen-Darm-Infekt abgetan.
Ja, okay, verstehe. Mehr ist eine gefährliche Fehldiagnose.
Absolut. Und dann kommen natürlich auch noch andere Faktoren hinzu.
Ja, genau, die soziale Lage spielt auch wirklich eine Rolle. Sozioökonomisch benachteiligte Familien oder Regionen haben wirklich höhere Ketoazidose-Raten in Deutschland, beispielsweise fast 27% in benachteiligten Gegenden gegenüber etwa 21% in den besseren Regionen.
Ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied, ne, dass die Ketoazidose-Rate so über Deutschland gesehen so ungleichmäßig verteilt ist, ne? Und es gibt auch Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Ja, genau, das stimmt. Da sind ländliche Gebiete mit einer höheren Ketoazidoserate zu vermerken als in den Städten.
Wahrscheinlich, weil die Kinderärztedichte geringer ist, ne, und die Wege weiter sind. Man hört ja auch immer wieder, dass es so schwierig ist, Kinderarztpraxen auf dem Land nachzubesetzen.
Außerdem sind auch Mädchen geringfügig häufiger betroffen als die Jungs. Und ein Faktor, der auch heraussticht, ist tatsächlich der Migrationshintergrund.
Warum denkst du, ist das so?
Vielleicht liegt es an der Sprachbarriere oder auch, dass Symptome fehlgedeutet oder verspätet erkannt werden.
Oder der Zugang zum Arzt ist vielleicht auch bei manchen schwieriger.
Ja, das könnte auch eine Rolle spielen. Es zeigt auf jeden Fall, dass diese Gruppe wirklich besonders vulnerabel ist.
Okay, na, das sind die Risikofaktoren. Aber warum kommt es überhaupt oft zur Verzögerung bei der Diagnose des Diabetes?
Da gibt es mehrere Gründe, die wirklich interessant und auch besorgniserregend sind. Ein Punkt ist die Versorgungsstruktur selbst.
Richtig. Am Wochenende zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Diabetes-Manifestation diagnostiziert wird, um 61% niedriger als unter der Woche.
61%, das ist wirklich eine sehr hohe Zahl.
Ja, und das führt dann dazu, dass wir zu Wochenanfang, also montags und dienstags, mehr Ketoazidose-Fälle sehen.
Okay, und liegt das an fehlender Expertise und Fachwissen oder zögern die Eltern am Wochenende vielleicht einfach auch eher?
Aber wahrscheinlich spielt beides eine Rolle, aber die strukturellen Lücken scheinen schon erheblich zu sein.
Genau, eine schwedische Studie hat gezeigt, dass 43% der Kinder, die vor der Klinik bereits einen Arzt aufgesucht hatten, trotzdem nicht direkt in die Klinik überwiesen wurden, obwohl der Diabetesverdacht da war.
Also wenn der Verdacht aufkommt, unbedingt Blut und Urin checken, gerade bei den Kleinen mit unklaren Symptomen und wirklich sofort in die Klinik einweisen. Auf der anderen Seite ist es positiv, wenn Eltern gut informiert sind und Symptome wie diesen starken Durst oder die anderen Symptome wie Gewichtsverlust kennen. Weil dann suchen sie schneller Hilfe und dann verläuft die Manifestation oft milder.
Das ist gut zu wissen, dass das Wissen der Eltern ein wichtiger Schutzfaktor ist.
Ja, zum Glück. Und die Maßnahmen scheinen auch zu greifen. Das Beispiel Stuttgart ist beeindruckend. Die haben ja durch Aufklärung bei Ärzten, Lehrern, Eltern die DKA-Rate von 28% auf 16% senken können.
Ja, wirklich super. Das zeigt einfach auch, dass Informationen über Frühsymptome wirklich was wert ist und dass auch Wissen verbreiten hilft. Was gibt es denn noch als Ansätze zur Prävention? Man hört ja sehr viel von Früherkennung und von Screening.
Ja, genau, zum Beispiel die FRIDA-Studie. Da werden ja Kleinkinder auf diabetesspezifische Antikörper getestet, die dann auf ein hohes Diabetesrisiko hindeuten.
Und was hilft das konkret gegen die Ketoazidose?
Naja, bei den Kindern, die durch das Screening frühzeitig als Risikokinder identifiziert wurden und dann später Diabetes bekamen, na, da war die DKA-Rate wirklich deutlich niedriger.
Okay, also wieder das Thema Aufklärung und Wissen.
Richtig, ne? Also die We Eltern weiter aufklären und der Zugang zur Versorgung muss verbessert werden.
Ja, das stimmt. Vor allem auf dem Land und außerhalb der normalen Praxiszeiten. Das bleibt einfach eine Herausforderung. Es gibt übrigens auch in Baden-Württemberg einen Silotalk, der durch die Straßen fährt und die Symptome vom Diabetes aufzeigt. Und das hat so inspiriert, dass in der Schweiz auch ein Truck jetzt rumfährt.
Tolle Aktion, wie ich finde.
Ja, wirklich wichtig, dass einfach jeder die Symptome einer Ketoazidose kennt. Und die Stoffwechsellage, die wird ja durch die Technik zunehmend besser, aber die DKA-Rate, die sinkt leider nicht.
Nee, leider nicht. Apropos Technik, hast du die Studie von Karges zu den AED-Systemen in Lancet gelesen?
Ja, das habe ich tatsächlich. Und AID-Systeme führen ja zum besseren HbA1c, höhere Time in Range und weniger Blutzuckerschwankungen.
Das klingt alles super, aber was dann mit der Ketoazidose-Rate?
Ja, das stimmt. Die hat sich tatsächlich verdoppelt unter AID.
Oh, das ist wichtig zu wissen.
Ja, besonders bei den Jugendlichen, die einen schlechten HbA1c von über 8,5 haben. Dort war die Ketoazidose-Rate sogar dreifach so hoch wie bei den Kindern, die eine Therapie ohne Automatisierung hatten.
Und bedeutet das, dass AED-Systeme irgendwie gefährlicher sind für die Patienten?
Das würde ich so nicht sagen, aber es zeigt einfach, dass wenn das AID-System nicht funktioniert, zum Beispiel durch Katheterproblemen oder Sensorfehlern, dass es einfach viel schneller zur Ketoazidose kommen kann.
Aber bei Insulinpumpen ohne AED-Funktion kann es ja auch zu Infusionsproblemen oder Katheterproblemen kommen, ne? Also wahrscheinlich ist das Hauptproblem, dass sich die Patienten einfach zu sehr auf ihr AED-System und die automatisierte Insulindosierung verlassen.
Wir haben Ihnen allerdings auch immer gesagt, dass Sie sich auf das System verlassen sollen und den Algorithmus arbeiten lassen sollen.
Ja, das stimmt, ne? Ich glaube, dass wir unsere Schulung dementsprechend anpassen müssen.
Ja, gute Schulung, regelmäßige Ketontest und einfach eine schnelle Reaktion bei Fehlfunktionen sind einfach wirklich essentiell.
Fassen wir mal zusammen, Johanna. Was nehmen wir aus der Unterhaltung mit?
Wichtig ist, dass der beste Schutz vor einer DKA eine frühzeitige Diagnose ist. Symptome wie viel Durst, häufiges Wasserlassen und Gewichtsverlust oder Müdigkeit einfach ernst zu nehmen. Und dafür bräuchte es einfach mehr Aufklärung noch, sei es durch Kampagnen oder Studien und Früherkennung. Und der einfachste Test ist und bleibt der Urinstix. Wenn da Ketone und Glukose zu sehen sind, dann bitte ab zu uns ins Krankenhaus.
Aber wenn eine Ketoazidose auftritt, dann braucht es eben ein spezielles und strukturiertes Management, das, was wir eben besprochen haben, angepasst an Kindern, vor allem was Flüssigkeit angeht und Elektrolyte wie Kalium zum Beispiel, ne? Und die Daten zeigen uns, dass die Wachsamkeit für die Symptome hoch bleiben muss, gerade bei den Kleinsten und vielleicht auch in Familien, wo der Zugang zum Gesundheitssystem vielleicht nicht ganz so einfach ist.
Ja, vielen Dank dir für das interessante Gespräch und bis bald.
Ja, dir auch noch. Erhol dich gut von deinem Dienst.
Und damit sagen auch wir ein herzliches Dankeschön an Sie beide für die vielen Erläuterungen rund um die Pathophysiologie, Diagnose und Behandlung der DKA. Insbesondere hat mir das sehr gefallen, der Einstieg mit den persönlichen Stories aus der Klinik. Also es ist ja wirklich sehr dramatisch und wie viele verschiedene Parameter man da im Blick haben muss. Und wir hoffen natürlich, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für sich etwas mitnehmen konnten und sich Ihr Verständnis der diabetischen Ketoazidose bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes weiter vertieft hat. Bei mir ist auf jeden Fall viel hängen geblieben, insbesondere das Hirnödem und wie sich die DKA-Behandlung an den aktuellen Forschungsstand anpasst und die ja nach wie vor traurigerweise sehr hohe Inzidenz, wie Sie es angesprochen hatten, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Education ist das Stichwort. Und hoffentlich gucken wir dann in der Zukunft, in der eben die Ketoazidose zukünftig nicht mehr so eine große Rolle in der Klinik spielen wird. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne diesen Podcast abonnieren. Dann sind Sie immer auf dem Laufenden und verpassen keine neue Folge von T1D On Air.